Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energate-Podcasts. Und das nach einer durchaus längeren Pause, zumindest in unserem regulären Format. Denn wir waren zwischenzeitlich bei der eWorld, der Energiefachmesse in Essen. Dort haben wir mehrere Aufnahmen aufgenommen, die in der letzten Woche auch gelaufen sind. Und jetzt sind wir eigentlich fast wieder regulär zurück, aber auch nicht so ganz. Normalerweise zeichnen wir immer am Freitagmorgen auf. Jetzt ist Donnerstagnachmittag. Und wir, das bin ich, Christian Silos, und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
Hallo.
Ja, wir waren jetzt mittlerweile ist schon fast wieder 2 Wochen her, waren wir bei der eWorld. Wir hatten dort unseren ersten Live-Podcast. Schöne Veranstaltung mit Susanne Fabri von der Rheinenergie und Daniel Mörser von Storengy. Ist ja auch alles in den verfügbaren Podcast-Stores abzurufen. Dort stehen die Folgen. Und dann hatten wir noch ein paar Sonderfolgen. Ich habe mich mit mehreren Leuten aus der Energiebranche unterhalten, mit Nikolaus Staatsacher von Control zum Thema Smart Metering. Dann hatten wir mit Enersys gesprochen. Thomas Koller ist dort der Chef zu Digital Twins und KI. LNG-Terminals waren ein Thema mit Peter Röttgen und dann hatten wir auch noch dynamische Stromtarife und THG-Quotenhandel in einzelnen Folgen. Also viele spannende Folgen, die jetzt einzeln zu sehen waren, die uns auch in den Podcast-Charts ordentlich nach vorne gehievt haben. Also vielen Dank dafür an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und heute kommen wir wieder zurück mit einer fast regulären Folge, außer dass sie am Donnerstag stattfindet, weil morgen ist ja bei uns in Berlin der Weltfrauentag. Ja, Berlin ist als Stadt ja schon ein bisschen anders, als Bundesland auch. Wir sind das einzige Bundesland, das diesen Feiertag hat. Andere haben wir dafür nicht. Gut, was machst du morgen am Weltfrauentag?
Och, es ist ja ganz schön, dass er auf dem Freitag gelegen ist. Das heißt, ein verlängertes Wochenende mit der Familie.
Ja, so ist es bei mir auch. Mit meinen wichtigsten Frauen, ich habe 2 Töchter, und mit meiner Frau sind wir auch unterwegs. Genießen wir das, und eigentlich Erholung tut auch schon wieder ganz gut, denn wir waren beide unterwegs in dieser Woche. Du warst in Brüssel. Mhm. Was war der Anlass dafür?
Da habe ich eine Veranstaltung moderiert. Da ging es um das European Hydrogen Backbone, also das geplante europäische Wasserstoffnetz, was entstehen soll. Wir haben auch schon mal hier darüber gesprochen, als ich über die Pläne von Algerien oder die europäische Sicht auf die Möglichkeit von Algerien zum Wasserstoff-Exporteur für Europa zu werden. Darüber haben wir da schon mal gesprochen, denn dann geht es ja darum, dass man größere Wasserstoffmengen beispielsweise aus Nordafrika nach Europa schafft über bestehende Gaspipelines. Die gibt es nämlich schon, und die Umwandlung dieser Pipelines, das ist dann ein Element des European Hydrogen Backbones, also der europäischen Wasserstoffnetzinfrastruktur. Da gibt es Planungen für, die sehen, glaube ich, mittlerweile über 50.000 Kilometer vor, die man teilweise neu baut, aber zum größten Teil eben umrüstet. Dieser Strang eben aus Algerien über Italien, Österreich und dann nach Deutschland ist ein Teil dafür. Andere Teile sind beispielsweise H2Met, also ein Strang, der aus Spanien durch das Mittelmeer dann nach Frankreich und von dort dann Richtung Deutschland gehen soll. Und der Fokus lag jetzt auf dieser Veranstaltung auf den Regionen, also verschiedene Regionen in Europas. Es waren Franzosen da, Belgier, aus den Niederlanden, aus Spanien eben auch. Dort gibt es eben auch überall Regionen, wo eben Wasserstoff entweder erzeugt oder auch verbraucht wird. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie werden diese Regionen an die Wasserstoffinfrastruktur angeschlossen und bekommen sie den Zugang, den sie gerne hätten? Was bedeutet das eben für die Unternehmen vor Ort? Wie lange dauert es, bis das alles entstehen kann? Wie kann die EU-Kommission die nächste Jahr wahrscheinlich, wir haben ja demnächst Wahlen also Europawahlen, wie kann die da unterstützen? Das waren so wichtige Themen da auf der Veranstaltung. Alle haben sich da eigentlich dann einheitlich vor allen Dingen eins gewünscht, mehr Geschwindigkeit in Genehmigungsverfahren. Da sind die Themen eigentlich ähnlich, wie wir das auch aus Deutschland kennen. Dass man vielleicht auch überlegt, ob man nicht, wenn es um solche grenzüberschreitenden Infrastrukturprojekte geht, ob man da auch mit europäischen Genehmigungsverfahren vielleicht arbeiten kann. Das war auch ein Thema, aber diese Geschwindigkeit spielte schon eine große Rolle. Und der Zugang eben zum Wasserstoff, auch natürlich die Frage, der Farbenlehre, die berühmte in Deutschland, haben wir ja sehr viel darüber gesprochen. Also muss der Wasserstoff direkt grün sein? Kann er vielleicht am Anfang auch blau sein? Also eben Wasserstoff, der über Erdgas, also bei dem sozusagen das CO2, was bei der Produktion ansteht, abgespalten wird. Der wird aus Erdgas gewonnen. Das ist ein Thema gewesen und alle waren sich einig, naja, also die Industrie braucht eigentlich so viel Wasserstoff und auch der Verkehrssektor zum Beispiel, dass man da nicht besonders wählerisch sein sollte. Man muss die Pipelines eben auffüllen mit dem, was man hat, auch am Anfang über Einspeisungen von Anteilen geht, also Beimischung. Das ist ja auch ein Thema, was in Deutschland nicht von allen so gerne gesehen wird, aber das war auf jeden Fall ein großes Fazit. Am Anfang muss man eben sehr pragmatisch da angehen, darf nicht zu viele Regeln schaffen, denn das wird schon noch eine Weile dauern. Das habe ich in Algerien selber gesehen, bis aus solchen Plänen da große Wasserstoffkraftwerke zu installieren, bis dadurch Wirklichkeit wird und die Unternehmen, kann man ganz gut auf Deutschland schauen. Die Stahlunternehmen oder da war auch ein Unternehmen, was im Bereich Glasproduktion tätig ist, die müssen natürlich jetzt Investitionsentscheidungen treffen und eben überlegen, bauen wir uns einen Glasofen, investieren wir da in einen, der auch Wasserstoff benutzen kann. Genauso wie bei den Stahlwerken, die jetzt umgerüstet werden. Die gehen ja alle davon aus, dass sie dann oder müssen davon ausgehen, dass sie eben auch den Wasserstoff bekommen. Beim Stahl ist ja so, wenn man da auf eine andere Technologie geht, also dann kann man eben, da ist der Hochofen abgemeldet und da muss man schon die Sicherheit haben, wenn man da viel investiert, dass man dann auch den Wasserstoff bekommt.
Hattest du so auf europäischer Ebene den Eindruck, dass dort vielleicht auch irgendwie anders über das Thema Wasserstoff diskutiert wird als bei uns? Wir haben ja immer noch so einen Riesenhype. Da waren ja jetzt bei der Konferenz auch irgendwie andere Regionen, andere Länder vertreten. Ist das überall ähnlich?
Also überall wird der Wasserstoff eben schon als eigentlich die einzige Möglichkeit gesehen, dass man gerade eben diese Industriezweige, gerade die energieintensiven, klimaneutral bekommt. Das ist schon bei vielen so. In Spanien liegt auch ein großer Fokus auf dem Thema Wasserstoffmobilität im Lkw-Bereich, weil eben das Bahnnetz, sagte der Vertreter, nicht so stark ausgebaut ist bei Güterzügen. Die setzen eben sehr stark auf Wasserstoffmobilität für Lkw. Aber letztendlich eint alle so der Punkt, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt loslegen. Bei der Infrastruktur sind die Pläne für das Backbone ja schon ziemlich konkret. Das soll bis 2030 soll da schon was entstehen. Die Frage eben, welchen Anteil werden Importe haben? Also alle gehen davon aus, dass Europa auf Importe angewiesen sein wird. Da ist dann halt ein bisschen die Frage, kommen die zuerst über Pipelines? Also kommen die beispielsweise aus Nordafrika oder auch aus Spanien? Spanien hat, das hat der Vertreter auch gesagt, also kann mehr Wasserstoff produzieren als selber verbrauchen. Von dort könnte also was kommen. Aber dann ist immer noch die Frage, was ist zum Beispiel mit Ammoniak? Es waren auch Vertreter der Häfen in Antwerpen und in Rotterdam da, die sich ja beide bei dem Thema Ammoniak-Import, also zu Ammoniak-Import-Terminals zu werden, ins Spiel bringen. Das wird dann zum Teil dort vor Ort verbraucht, aber da kommen dann auch wieder die Regionen, also beispielsweise das Ruhrgebiet ins Spiel, die haben natürlich arbeiten eben daran, also der Duisburger Hafen beispielsweise mit dem Rotterdamer Hafen da eine Infrastruktur aufzubauen. Der Ammoniak würde dann wahrscheinlich per Schiff nach Duisburg gelangen. Dann ist noch die Frage, wenn der gecrackt wird, also wenn er gecrackt werden muss, also sprich wieder umgewandelt in Wasserstoff, macht man das dann lieber an zentralen Orten oder erst vor Ort, wenn man das Ammoniak transportiert hat über Schiff. Das sind noch so ein bisschen offene Fragen, aber alle waren sich einig, dass Ammoniak schon auch eine Rolle spielen wird. Vielleicht auch geht das sogar schneller als der Aufbau von größeren Wasserstoffkraftwerken in Nordafrika. Das schien mir so ein bisschen so, dass da zumindest der erste Schiffe schon eher ankommen können. Aber zur Verfügung stehende Flotte weltweit wird eben natürlich nicht ausreichen. Das war auch ein Thema. Europa ist natürlich da nicht eine glückselige Insel. Auch andere Länder wie Japan zum Beispiel setzen ja auch auf Wasserstoff. Also der Weltmarkt wartet da nicht auf Europa, sondern man muss da schon schnell sein. Es hat natürlich dann immer eine industriepolitische Komponente. Beim Thema Elektrolyseure zum Beispiel, da war dann auch schon da in den Diskussionen deutlich, China ist da sehr stark aktiv, also im Elektrolyseurbau, die sind eben kommen mit Preisen, kennt man die Geschichte aus der Solarenergie, die halt deutlich günstiger sind, also da muss Europa auch aufpassen, dann eben nicht so sehr angewiesen zu sein auf die Technikimporte aus China oder aus anderen Regionen. das schwingt ja eben in dieser Debatte auch so ein bisschen mit. Und sehr zufrieden waren die Vertreter, die da waren, mit dem Gasmarktpaket, was demnächst im EU-Parlament verabschiedet werden soll. Der Abgeordnete Jens Geier von der SPD war auch da, der hat das federführend mitverhandelt. Da gab es ja erst die Idee der EU-Kommission, diese Wasserstoffregulierung für Wasserstoffnetze komplett quasi auf einem weißen Blatt Papier zu machen. Und das hätte bedeutet, gerade jetzt für Deutschland, dass Gasverteilnetzbetreiber eben keine Wasserstoffnetze hätten betreiben dürfen. Also alle Stadtwerke wären damit dann raus gewesen. Das hat sich ja geändert. Also da hat eben Jens Geier sozusagen als deutscher Abgeordneter auch für gekämpft. Er war auch eben Berichterstatter für das Gesetz. Und jetzt ist es eben weiter möglich, dass Stadtwerke weiter auch Wasserstoff, also Gas- und Wasserstoffnetze betreiben dürfen. Das ist natürlich ganz wichtig für so einen Aufbau der Infrastruktur, dass da es Unternehmen gibt, die das können. Und da gab es schon nochmal auch deutliche Kritik an der EU-Kommission, gerade jetzt vom Europäischen Wasserstoffverband von Yorgos Chatzimarkakis, der eben gesagt hat, dieser ursprüngliche Ansatz, der war eben sehr stark durch die EU-Kommission geprägt, die noch so einer Elektrifizierungswelt anhing, dass man eben möglichst viel über Elektronen macht, nicht immer Moleküle. Und das hält er eben für sehr unrealistisch. Das hat sich in Deutschland ja auch ein bisschen abgeschwächt, diese Debatte. Wir bekommen ja jetzt ein Wasserstoffkernnetz und da kann man auch mal die Zahlen nebeneinander legen. Also das, was an Stromnetzausbau geplant ist, kostet mehrere hundert Millionen Euro. Das ist natürlich auch notwendig. Mehrere hundert Milliarden Euro natürlich. Das ist die notwendige Verstärkung. Und der Ausbau der Stromnetze beim Wasserstoffkernnetz sind jetzt 20 Milliarden, ist auch viel. Aber das zeigt eben, dass das einfach sehr teuer ist und sozusagen, das war so ein Fazit, dass man beide Infrastrukturen braucht, damit es insgesamt billiger wird. Da ist schon was dran.
Beim Wasserstoffkernnetz, das du gerade angesprochen hast, in Deutschland, das soll ja irgendwie auf eine Länge von knapp 10.000 Kilometern kommen. Insgesamt dieser europäische Wasserstoff-Backbone, das europäische Wasserstoffnetz auf 50.000 Kilometer. Gab es da irgendwie Beispiele, dass andere Länder auch schon so voranmarschieren wie Deutschland mit dem Plan des Wasserstoffkernnetzes?
Also mein Eindruck ist, dass es tatsächlich in diesem Punkt, also beim Thema Wasserstoff, Kernnetz, also jetzt mit diesem konkreten Plan, da wirst du ja auch gleich noch was zu sagen, da gab es ja auch diese Woche Neuigkeiten, das ist schon so, dass da jetzt kein Beispiel war, dass jemand da schon so weit ist. Die Niederländer sind auch schon, die wollen das, glaube ich, bis 2026 die Planung da abschließen, kam von, also die Vertreterin von Gasunie hat das gesagt, die haben auch ein ganz ordentliches Tempo, aber mit dem Kernnetz ist Deutschland schon wirklich vom Tempo also sehr weit vorn, das soll ja dann auch eben ein integraler Bestandteil vom europäischen Wasserstoff-Backbone werden. Und es gibt ja auch schon so Einzelprojekte wie GetH2 zum Beispiel, also dieses Vorhaben, Wasserstoff aus dem Norden, aus Lingen ins Ruhrgebiet zu transportieren zu den Verbrauchern. Das soll ja schon früher losgehen. Also da sieht man schon, dass da relativ konkrete Planungen sind. Klar, Deutschland hat auch schon eine starke Gasinfrastruktur sowieso, die man ja mitnutzen will, hat eine starke Industrieinfrastruktur, da liegt es ja auch nahe, dass man da sich schon bewegt.
Ja, also das kann ich wiederum bestätigen, weil ich habe es eingangs gesagt, du warst nicht der Einzige, der unterwegs war. Ich war diese Woche in Wien. Wir haben dort ja einen Redaktionsstandort mit drei Kolleginnen und Kollegen und es gibt ja auch den Energet Messenger Österreich, der ganz spezifisch auf die österreichischen Energiethemen guckt. Und ich war diese Woche bei den Kollegen in Wien und habe auch viele Gespräche geführt, auch mit verschiedenen Akteuren aus der österreichischen Energiewirtschaft. Und tatsächlich ist auch dieses deutsche Wasserstoffkernnetz ist wirklich momentan ein Thema, auf das unsere Nachbarn auf drauf gucken, weil da tatsächlich Deutschland jetzt wirklich mal ein Stück voraus ist und in der Planung schon relativ weit und eben auch sehr konkret ist. Und das wird in Österreich auch ein Stück weit bedauert, dass es dort eben noch nicht der Fall ist. Denn Österreich hat natürlich beim Thema Gas ohnehin immer noch eine besondere Situation. Da haben wir hier in der Folge oder in unseren Folgen auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt immer noch eine relativ hohe Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen. Da will die grüne Energieministerin Leonore Gewessler, die will da innerhalb der nächsten 2 Jahre davon abkommen. Da gibt es viel Widerstände, weil man natürlich auch sieht, was in Deutschland passiert ist. Denn die Wirtschaftsleistung ist ja in Deutschland zurückgegangen. Da gucken die Nachbarn drauf und nehmen das auch als mahnendes Beispiel. Und ja, da wird es sicherlich noch interessante Diskussionen in Österreich dazu geben. Das wäre natürlich auch eine komplette Umkehr der Infrastruktur auch in Österreich, denn momentan kommt der Erdgaszustrom eben vor allem aus dem Osten. Der müsste dann über den Norden kommen, über Deutschland, auch über die hiesigen LNG-Terminals. Dazu muss aber auch erstmal noch eine Leitung gebaut werden, eine Anschlussleitung, eine bessere Gasleitung ans deutsche Gasnetz. Backloop nennt sich diese Leitung, die ist in Planung, die soll gebaut werden. Aber da bis dahin sind noch ein paar Schritte zu gehen. Umgekehrt wiederum, eigentlich so Vorreiter bei einem Thema, über das wir hier auch gesprochen haben und das auch Thema bei unserem Live-Podcast auf der eWorld war, da haben wir nämlich mit Daniel Mörser von Storengy drüber gesprochen, über die Wasserstoffspeicherung. Und da können sich die Blicke eigentlich wieder dann in die andere Richtung drehen, weil da können die Deutschen durchaus eben nach Österreich gucken. Dort gibt es nämlich mit der RAG Austria, das ist also nicht, wir haben eine RAG, gibt es ja auch in Deutschland, die Rückola AG, dort ist es die Rohölaufsuchungsgesellschaft. Die sucht zwar tatsächlich immer noch ein bisschen Öl, ein bisschen Erdgas auch in Österreich, aber mittlerweile ist das vor allem der größte Erdgasspeicherbetreiber in unserem Nachbarland. Die betreiben unter anderem den Gasspeicher Haidach, über den auch viele deutsche Kunden angeschlossen sind. Und das Unternehmen ist aber auch Vorreiter beim Thema Wasserstoffspeicherung. Also darüber haben wir mit Daniel Mörser gesprochen in unserer Sonderfolge von der eWorld.
Kann ich nur noch mal empfehlen, auch weil er das sehr anschaulich erklärt hat, wie das Ganze funktioniert, wie man sich das vorstellen kann, also auch rein physikalisch. Da nochmal der Hinweis, das war wirklich sehr erhellend.
Und da gibt es ja in Deutschland auch einige Unternehmen, also Storengy zum Beispiel, die da jetzt gerade dabei sind, ein Pilotprojekt zu starten. EWE AG aus Oldenburg, die sind auch in der Nähe von Berlin, haben die momentan ein Pilotprojekt zur Wasserstoffspeicherung. RWE, Uniper, auch große Unternehmen, die ebenfalls da tätig sind. Die RAG Austria, die vielleicht gar nicht unbedingt alle jetzt direkt kennen, die sind aber da schon seit fast 10 Jahren dran. Also 2015 haben die schon damit begonnen. Damals ging es erstmal in einem Forschungsprojekt um eine Wasserstoffbeimischung. Die Besonderheit in Österreich ist auch nochmal, wir haben auch in dieser Sonderfolge den Unterschied erklärt zwischen Kavernenspeichern und Porenspeicher. Kavernen sind also im Prinzip große offene Speicherräume, meistens alte Salzstöcke zum Beispiel. Und da lässt sich Erdgas oder vor allem dann auch Wasserstoff besser speichern. Und das ist immer noch eine Frage, wie klappt das eigentlich in den Porenspeicher? Das ist zum Beispiel Sandstein. So ist das in Österreich. Die nutzen Sandstein für die Gasspeicherung. Und die haben dort schon eben seit längerem Projekte laufen. Und das Unternehmen betreibt seit letztem Jahr den weltweit größten Wasserstoffspeicher oder auch den ersten Wasserstoffspeicher in einer Porenlagerstätte. Und die Bilanz ist bislang recht positiv. Es ist ein Forschungsprojekt. Das Ganze findet sozusagen auch in einem kleinen Volumen erstmal statt. Aber sie haben gezeigt, es ist möglich. Wir haben mit einem Unternehmensvertreter des Unternehmens auch gesprochen, der auch gesagt hat, also ja, da müssen Umbauten stattfinden. Die sind aber auch einigermaßen überschaubar. Und RAG Austria ist definitiv in dem Feld ein Vorreiter. Die haben auch noch andere Projekte laufen. Also es gibt ein Problem bei der Wasserstoffspeicherung, ist, dass das Gas eine geringere Energiedichte hat. Und um den gleichen Energiegehalt speichern zu können, braucht man deutlich mehr Speichervolumen. RAG Austria hat auch ein Projekt, in dem es versucht, Wasserstoff im Untergrund wieder mit CO2 zusammenzuführen und damit wieder Methan zu erzeugen und dadurch weniger Speichervolumen zu benötigen. Und außerdem hat das Unternehmen auch noch ein Pilotprojekt beim Thema Pyrolyse. RAG Austria spricht selbst zwar von Methanelektrolyse, da haben sie eine Anlage in der Nähe von Linz, und das ist sicherlich auch ein interessantes Projekt, weil da geht es um die Aufspaltung von Erdgas in Wasserstoff und festen Kohlenstoff. Also da wird der Wasserstoff nicht aus erneuerbarem Strom gewonnen, sondern der wird aus Erdgas gewonnen. Und übrig bleibt eben dann bei einer Aufspaltung unter hohen Temperaturen zum einen Wasserstoff und dann ja im Prinzip schwarze Krümel, fester Kohlenstoff, der durchaus ja genutzt werden kann, zum Beispiel als Bodenverbesserer, also da, wo Böden auch ausgelaugt sind, da kann der feste Kohlenstoff wieder für eine Bodenverbesserung sorgen. Aber auch möglich wäre zum Beispiel ein Einsatz im Straßenbau oder bei der Zementherstellung. Also geht es dann auch um eine weitere Verwertung und stoffliche Nutzung dieses Kohlenstoffs. Und auch das ist auf jeden Fall ein spannendes Pilotprojekt. Ja, wir haben noch ein paar andere Gespräche geführt in Österreich. Irgendwie ein spannender Markt auch. Steht auch eine Wahl bevor, früher als bei uns. Schon Ende September wird vermutlich in Österreich gewählt. Momentan gibt es dort eine schwarz-grüne Koalition. Solche Gedankenspiele gab es ja bei uns auch mal. Momentan ist das wieder ein bisschen in weitere Ferne gerückt. Aber auch da sieht es nicht so aus, als ob diese Regierung dort fortgesetzt werden würde. Da gibt es momentan auch mit der FPÖ eine Partei, die relativ erstarkt ist. Und da darf man gespannt sein, wie es da weitergeht.
Du hast ja jetzt schon das Thema Speicher, also Wasserstoffspeicher, aber auch vorher schon das Thema Gasspeicher und Österreich angesprochen. Das war diese Woche, spielte das auch eine Rolle, auch in unserer Berichterstattung. Hintergrund ist die Gasspeicherumlage, die es in Deutschland seit 2022 gibt. Wenn wir es nochmal zurückversetzen, wir hatten leere Gasspeicher oder beziehungsweise die wurden gezielt zum Teil leer gelaufen gelassen durch die frühere Gazprom Germania und dann nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gab es ja die Verstaatlichung und eben auch klare Vorgaben zum Befüllen der Speicher, einfach als Versorgungssicherheitsthema. Und das Füllen dieser Speicher hat sehr viel Geld gekostet. Das hat dann in letzter Konsequenz der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe gemacht, THE. Für ungefähr 8 Milliarden Euro Kosten sind da entstanden. Problem ist, das Gas wurde damals eben in einer Zeit gekauft, wo es sehr teuer war und diese Gasmengen wird man natürlich dann nicht mehr zu diesem Preis jetzt los, weil der Gaspreis ja drastisch gesunken ist. Das ist natürlich für die Endkunden positiv, aber THE sitzt jetzt sozusagen noch auf diesen Kosten. Es gibt die Gasspeicherumlage, die in Deutschland eben Gaskunden zahlen. Das europäische Thema dabei ist, dass das auch an den Grenzübergangspunkten anfällt, also sozusagen beim Transport nach Österreich beispielsweise. Du hast ja schon gesagt, Österreich ist sehr stark von russischen Gaslieferungen noch abhängig. Also bei den Importen aus Deutschland das Problem, dass Österreich da eben auch diese Gasspeicherumlage dann die Importeure zahlen müssen. Das verteuert das Gas. Das gilt auch für den gesamten osteuropäischen Raum. Da gibt es schon Zahlen von Acer, dass da eben die Importe deutlich zurückgegangen sind. Dafür macht man die Gasspeicherumlage verantwortlich. Aus Österreich gab es auch schon eine Klage bei der EU-Kommission gegen diese Gasspeicherumlage. Und jetzt wurde das diese Woche nochmal größeres Thema, weil es ein Treffen der Energieministerinnen und Minister in Brüssel gab. Da ist auch Leonore Gewesler nochmal aufgetreten, öffentlich, und hat nochmal klar das kritisiert, dass das so nicht geht, weil es gegen Binnenmarktregeln verstoßen würde. Es ist ja so eine Art Exportabgabe, wenn man so will, eine Art Zoll. Das dürfte nicht sein. Auch Experten sagen das. Also wir hatten vor kurzem mit Effet gesprochen, die Kollegin Mareike Täufer, und die haben auch gesagt, na, man hat sich damit eigentlich ins Knie geschossen, weil da eben die Importe dadurch zurückgehen. Und die haben auch eigentlich klar argumentiert, dass es im europäischen Binnenmarkt nicht sinnvoll ist. Und es gab dann mehrere Länder, unter anderem Österreich eben, unter der Führung von Österreich, die jetzt ein Papier verfasst haben für das Energieministertreffen, und die fordern da eben eine europäische koordinierte Maßnahme, weil ein Effekt dieser Abgabe ist eben, dass russisches Gas im Markt dann besser dasteht, also für Österreich auf jeden Fall, weil von da kommt eben diese Umlage ja nicht anfällt, sondern nur, wenn sie über Deutschland kommt. Und jetzt hat sich dann quasi am Ende des Ministertreffens auch Kadri Simson, die EU-Energiekommissarin, auch so geäußert, dass sie das kritisch sieht, dass so eine unilaterale Maßnahme eben, dass man das als Exportbeschränkung bewerten könnte, und sie will sich das jetzt nochmal genauer angucken. Deutschland war vertreten beim Energieministertreffen durch Sven Giegold, den Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium. Der hat gesagt, naja, also wir sind schon europäischen Lösungen offen gegenüber, also er hat da schon Gesprächsbereitschaft gezeigt, aber hat auch darauf hingewiesen, dass er im Wesentlichen deutsche Verbraucherinnen, Unternehmen das zahlen müssen. Das muss man eben sehen, wie das weitergeht. Aber dass die Tatsache, dass sich die EU-Kommission damit beschäftigt, zeigt schon, dass da eine gewisse Relevanz drin steckt.
Ja, das kann ich nur absolut bestätigen, dass dieses Thema auch für großen Ärger einfach in Österreich sorgt. Die Umlage hat jetzt seit Jahresbeginn eine Höhe von 0,186 Cent pro Kilowattstunde. Klingt erstmal gar nicht so viel, aber bei großen Importmengen kommt natürlich einiges zusammen und auf jeden Fall wird in Österreich darüber geklagt, dass hier Verbraucherinnen und Verbraucher ein Schaden entstanden ist in einem hohen zweistelligen Millionenbereich. Also da summiert sich dann eben doch auf und da hat Österreich wirklich federführend auch dagegen Krawall gemacht und das zeigt jetzt offensichtlich Wirkung. Ja, wir sind ganz schön international unterwegs diese Woche, ne? Dieses Thema ja auch, aber dadurch, dass wir beide eben auch unterwegs waren, haben wir vielleicht gar nicht so viel auch unbedingt mitgekriegt, was hier so los war, was unsere Kolleginnen und Kollegen alles geschrieben haben. Trotzdem eine Meldung noch, die sicherlich auch bemerkenswert war jetzt in dieser Woche, war ein Auftritt von Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, der sich nochmal zum Genehmigungsverfahren des Wasserstoffkernnetzes geäußert hat, über das wir ja gerade schon gesprochen haben. Und der geht da echt ambitioniert und vor allem pragmatisch ran, weil es liegt noch gar kein Genehmigungsantrag jetzt zu dem großen Wasserstoffnetz, im Prinzip der Wasserstoffautobahn in Deutschland vor. Da sind die Ferngasnetzbetreiber momentan noch dabei. Die sollen ihren Genehmigungsantrag bis zum 21. Mai abgeben. Und Klaus Müller von der Bundesnetzagentur hat gesagt, also er strebt eine zeitnahe Entscheidung an und bis zum Sommer soll seine Behörde da auf jeden Fall Bescheid geben. Er hat auch gesagt, naja, wir konsultieren dieses Wasserstoffkernnetz jetzt schon seit über einem Jahr. Und wenn jetzt irgendwie der finale Genehmigungsantrag vorliegt, dann wird es nur noch eine kurze Konsultation geben. Und dann will die Bundesnetzagentur mit der Genehmigung den Weg freimachen, weil er auch sagt, wir müssen jetzt loslegen. Und ich meine, da hat er definitiv recht. Fast 10.000 Kilometer sollen bis 2032 entstehen, Teil durch Neubau, auch ein Teil durch Umwidmung, aber da ist auf jeden Fall Druck auf dem Kessel, dass es klappt und das zeigt auch irgendwie so insgesamt diese pragmatische Herangehensweise von Klaus Müller eben auch bei anderen Themen, dass er einerseits sagt, ja, Konsultation ausführlich, mit offenen Ohren, das ist wichtig, aber ich glaube, wo er gar kein Interesse dran hat, ist irgendwie bereits vorgetragene Argumente ein drittes, viertes, fünftes Mal zu hören. Und danach klang es jetzt eben auch, dass er jetzt der nächsten Konsultation zum Wasserstoffkernnetz keine lange Zeit mehr einräumt, sondern dass da bald was passiert. Das waren nochmal so vielleicht so zwei Themen, die wir aus der Woche nochmal rausgreifen, auch wenn wir unterwegs waren. Und ich würde nochmal ganz kurz ein Thema rausgreifen, über das wir noch gar nicht geschrieben haben, weil wahrscheinlich jetzt gerade während wir den Podcast aufzeichnen, sind unsere Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion noch dabei, unsere wöchentlichen Marktberichte zu schreiben. Die erscheinen nämlich immer am Donnerstag. Und zumindest das bemerkenswert, tatsächlich sind mittlerweile die Großhandelspreise sowohl für Strom als auch für Gas wieder so kräftig zurückgegangen, dass wir wieder auf Vorkrisenniveau fast sind. Also der Strom-Großhandelspreis zur Lieferung fürs nächste Jahr liegt mittlerweile wieder unter 80 Euro pro Megawattstunde. Gas kostet die Megawattstunde rund 30 Euro pro Megawattstunde. Das ist also auf jeden Fall ein Niveau, das wir seit über 2 Jahren nicht mehr hatten. Und das ist doch auch mal eine frohe Kunde, die man, glaube ich, dann auch ruhig kundtun kann.
Genau, das ist doch eine positive Nachricht, die man mit ins Wochenende nehmen kann. Ich freue mich beim Strom dann immer besonders darüber, weil ich keinen Vertragspreis habe, sondern so einen fluktuierenden, an die Börse gekoppelten Vertrag. Das war am Anfang sehr bitter, als die Strompreise sehr hoch waren. Aber jetzt freue ich mich, weil das natürlich dann schneller ankommt bei mir als bei den, sagen wir mal, Standard-Vertragskunden. Also positiv. Das heißt, ich kann am Wochenende mal ordentlich, weiß ich nicht, Musik anmachen oder backen oder sonst was, ein bisschen Strom verbrauchen. Das Wetter ist ja auch ganz gut, scheint viel Sonne, ist auch viel Solarstrom im Netz.
Super, dann nehmen wir diese schöne Nachricht mit in unser langes Wochenende. Klar, allen anderen, die dieses lange Wochenende nicht haben außerhalb von Berlin, sei auf jeden Fall ein schöner Freitag gewünscht und dann trotzdem auch ein schönes Wochenende. Und in der kommenden Woche gehen wir davon aus, dass wir uns ganz normal wieder am Freitag zusammenschalten für unseren Podcast. Carsten, ich freue mich drauf, wünsche dir gute Erholung am Wochenende und bis bald.
Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.